Verkäufer werden nicht geboren, Verkäufer werden gemacht.
Ja.
Und ich kann mich vorbereiten in puncto Fragetechnik, Bedarfsanalyse, Preisgespräch, Einwandbehandlung, Abschlüsse. Ich kann mich vorbereiten. Nur die meisten Verkäufer haben von diesen Begrifflichkeiten noch nie was gehört.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Totales to Sell Storytelling Podcast. Heute mit Klaus Fink, der mir dieses schöne Buch hier geschenkt hat. 888 Weisheiten und Zitate für Finanzprofis mit Widmung von Klaus Fink. Und ihr werdet gleich erfahren, warum Vertrieb und Verkauf von Mensch zu Mensch auch im 21. Jahrhundert immer noch eine sehr wichtige Rolle spielt und weiterspielen wird. Ja, herzlich willkommen noch einmal zum Totales to Sell Storytelling Podcast. Und heute habe ich einen ganz besonderen Gast. Es kommt ja nicht oft vor, dass man als Speaker, Workshopleiter, Trainer, was auch immer, die Leute dann wirklich nochmal trifft, von denen man damals wirklich eine Menge auch gelernt hat. Und das habe ich, weil wir sind uns das allererste Mal, lieber Klaus Fink, bei Tekes begegnet.
Lange her.
2001.
2001, so weißt es genau.
Du bist ja damals schon auf dem Kongress Vertrieb eigentlich als der Urvater des Vertriebs bezeichnet worden. Ich glaube, seit 1984 hilfst du Leuten dabei, sich besser, ihre Produkte besser zu verkaufen.
Ja, so ungefähr. Also ich bin 1984 in den Vertrieb eingestiegen, habe vorher Jura studiert und habe erst selbst mal praktisch Verkaufserfahrung gesammelt, habe aber dann eigene Leute ausgebildet, rekrutiert, ausgebildet und dann kam so 86, 87 die erste Frage, können Sie das meiner Mannschaft erklären? Da bin ich zum ersten Seminar mit klopfendem Herzen, habe dann was erzählt, ein paar schlechte Fotokopien ausgehändigt und ja, es hat Spaß gemacht, es ist auch bezahlt worden und dann ging es los.
Dann ging es los, also dann
ja, das war der Anstieg.
Und wir haben uns gesehen 2001.
Also fast 20 Jahre.
Das fast 20 Jahre ist das her und da gab es diesen, das war so ein Standardwerk, bei Anruf Termin, genialer Titel schon mal.
Danke, ja.
Den haben bei der Tekes, das war ein Strukturvertrieb, ich glaube, den gibt es auch noch.
Ja, den gibt es auch,
ja. Der gehört zu Swiss Life mittlerweile.
Richtig, richtig.
Doch, hatte ich mal einen Vortrag bei der Swiss Life, da war Sönke Wortmann auch da.
Das Wortmann Miesfeld.
Sönke Miesfeld.
Genau.
Wortmann ist ein Regisseur.
Blödsinn.
Ja, Sönke Miesfeld, der Vorstandschef der Tekes.
Genau.
Und habe ich ihm dann gesagt, ich war auch mal bei der Tekes. Und dann sagte er, ja, warum jetzt nicht mehr? Okay. Das war ja so richtig, wie soll man sagen, so richtig klassischer Strukturvertrieb, was die bei Tekes machen. Was würdest du sagen, was waren damals so die Herausforderungen? Die sollten ja verkaufen, die sollten auch an Leute verkaufen, die sie nicht kennen. Was waren so deine Erfahrungen mit deren Aufstellung, mit deren Fähigkeiten, aber auch mit dem, was sie dann machen sollten? Was musstest du denen eigentlich besonders beibringen?
Ja, also mein Credo ist ja super simpel. Ich glaube, in fast allen Branchen ist es so, wenn der Verkäufer am Point of Sale sitzt, wenn er Platz nehmen darf, wenn er Termine hat, wenn er erwartet wird, sind fast alle Weltmeister.
Ja.
Weil vom Fachwissen her, es ist keine Raketenwissenschaft, kann man alles in den Griff kriegen. Die meisten verhungern, weil sie nicht genügend Termine haben.
Mhm.
Wenn man sich manche Terminbücher von Vertriebsleuten anschaut, dann denke ich immer, es gibt wohl doch mehr Nebenberufler. Und das Hauptthema war natürlich bei der Tekes damals auch das Thema Akquise, Terminierung und einer meiner Spezialthemen, das Thema Empfehlungsmarketing, heißt also von vorhandenen Kontakten sich aufzuschwingen zu neuem Potenzial, was letztendlich für einen strukturierten Vertrieb ja die absolute Pipeline ist. Und ansonsten, ja, es war eine tolle Zeit damals. Strukturvertrieb hat ein schlechtes Image. Tekes war ein anständiger Laden, keine Leichen, straff geführt. Zur damaligen Zeit, schwerpunktmäßig Investmentfonds, passte alles. Von daher, alles gut.
Ja, kam mir auch so vor. Also es war ein sehr gut ausgearbeitetes Produktangebot, aber eben auch mit der Fähigkeit, wirklich auf Leute mal einerseits auch Kaltakquise sich zu trauen.
Ja, ja.
Aber was du auch sagtest, Empfehlungsmanagement. Wir empfehlen ja eigentlich ständig irgendwas unbewusst.
Das ist richtig. Also was weiß ich, wir haben ja eben noch hier, bevor wir hier eingestiegen sind, unten noch einen Kaffee getrunken. Und wenn ich mit einem Kaffee zufrieden bin und sage, das Ambiente ist toll, dann sage ich, hey, geh da hin.
Ja.
Du empfiehlst einen Urlaubsort, kommst zurück, du empfiehlst deine Automarke, deine Werkstatt. Meistens merken wir es nicht.
Ja.
Jetzt gezielt nach Empfehlungen zu fragen, die wirklich einzufordern, da ist bei vielen Vertriebsleuten eine Hemmschwelle. Natürlich hat der strukturierte Vertrieb und auch das Thema Multilevel diese Vorgehensweise ein bisschen übertrieben. Und es gibt Branchen, wenn man sagt, hey, frag mal nach Empfehlungen, dann gehen die natürlich voll in die Bremse.
Ja.
Aber es ist der kaufmännisch günstigste Weg
und
vom Energiehaushalt auch das Beste, um aus vorhandenen, zufriedenen, besser begeisterten Kunden an neues Potenzial zu kommen.
Und das ist ein Potenzial, was offenbar noch zum Teil brach liegt.
Richtig. Also es gibt Branchen, die haben das noch nie in dieser Form genutzt. Ja. Also zum Beispiel Banker fragen nicht nach Empfehlungen. Oder andere, die Industrie sagt auch, die nehmen Weihwasser und die nehmen Kruzifix und Knoblauch, alles raus, sagen bloß nicht so ein Schweinskram. Ja. Man muss das mit Stil machen. Und es geht auch nicht um Masse. Es gab ja früher so Sprüche, unter 10 Namen gehe ich nie vom Tisch des Kunden weg.
Ja.
Alles komplett daneben, finde ich. Wenn ich jetzt von dir, wenn du mein Kunde bist, einen vernünftigen, soliden Kontakt bekomme und rufe einen Kumpel von dir an und sage, hey, der Veit als solches, dein Kumpel, Tennispartner, hat gesagt das, hört er mir ja schon mal zu.
Ja.
Und das Unterbewusstsein sagt, okay, wenn der Veit mit dem Fink, hört er das mal an. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich weiterkomme, ist unverhältnismäßig hoch. Und es ist in vielen Bereichen ein ungehobener Schatz.
Wie sagst du immer, wenn du etwas bezeugen willst, brauchst du einen?
Richtig, ja, ja. Das ist ja auch eine Aussage der Antike. Die großen Redner, willst du jemanden überzeugen, brauchst du einen Zeugen?
Ja.
Überzeugen kannst du leichter überzeugen.
Ist das denn sprachlich, ist der Ursprung so gedacht? Ich bin auch nicht ganz sicher, aber es könnte ja durchaus sein.
Ja, gut, man hat natürlich viele Dinge sicher auch der Antike angedichtet. Es heißt, in dem, was ich so recherchiert habe, die großen Redner sprachen von Zeugenumlastung.
Ja.
Heute spricht man von Huckepack-Marketing, von Networking, you name it. Es ist immer dasselbe.
Ist es aber teilweise vom Image dann ein bisschen
anders.
So ein bisschen, ja. Aber allgemein, lieber Klaus, der Verkauf ist ja in Deutschland erstmal nicht sonderlich nett definiert. Es ist ja, hat ja immer so einen gewissen Beigeschmack.
Ja, das hast du charmant formuliert. Also wenn man auf einer Party sagt, man ist im Außendienst, dann steht man meist mit dem Glas alleine dort. Das ist ja immer noch, wir Deutschen sind ein Volk von Dichtern, Denkern und Ingenieuren.
Ja.
Meine Auffassung.
Ja.
Im puncto Vertrieb sind wir Entwicklungsland.
Ja.
Also wir schämen uns da so. Es ist auch historisch ein bisschen bedingt. Wir haben große, bahnbrechende Erfindungen hervorgebracht.
Ja.
Wir haben den Computer erfunden. Wir haben das Auto erfunden. Wir haben MP3 erfunden.
Ja.
Wir haben das Telefon, die Glühbirne erfunden. In vielen Bereichen die Amerikaner, die straighter unterwegs sind, haben es nach vorne gebracht.
Ja.
Und wir schämen uns fast dafür. Also Klinkenputzer, Treppenterrier, ohne Verkauf funktioniert nichts. Und ich habe auch mit vielen Startups zu tun. Viele sind verliebt in ihre Idee, haben eine geniale Idee. Sie vergessen das Marketing und Vertrieb.
Ja, es bringt ja nichts, die Idee, wenn sie keiner kauft.
It's all about
Marketing. Dann ist sie monetarisierbar.
Ja,
vorher. Also es gibt auch noch, das ist ein aktuellstes Buch, Klaus Fink, Top Selling, da schreibst du ja einige dieser Beispiele auch.
Richtig, genau.
MP3.
Das ist genau. Und das auch gerade das Image des Verkäufers. In Amerika zu sagen, ich bin Salesman, die Namen natürlich inkludiert, hat man Hochachtung.
Ja.
Und bei uns ist es so ein bisschen auf der sozialen Rangskala noch knapp hinter Zuhälter, Leichenwächer und ich weiß nicht was.
Er muss ja auch dazu sagen, MP3 ist ja 1982, erfunden worden. Wer hat das dann wirklich monetarisiert? Apple mit dem iPod.
Das und ist, wir haben noch das bessere Videosystem.
Ja.
So, ist aber auch ein Krieg.
War auch
ein Krieg. Also mit VHS und
Was war das andere?
Video 2000. Dieser Krieg. Genau. Und sind viele Beispiele dafür. Und oft gab es ja Rechtsstreitigkeiten. Also, das heißt, Edison hätte die Glühbirne. Nein, es war ein Deutscher. Genauso, wir haben das Trockenkopierer-Patent angemeldet. Mein Xerox hat es zum Laufen gebracht. Weltumspannend, ein Riesenerfolg.
Und ich war zu schüchtern. War nicht irgendwas mit dem Walkman auch mal in Deutschland? Das mobiles Musik
auch,
hören?
Das
macht keiner.
Ja,
Da setzt man sich zu Hause hin, das macht man nicht unterwegs. Und auch gewisse Paradigmenwechsel. Du hast Jura studiert und hast dann auch im Verkauf gearbeitet. War das etwas, was du immer schon machen wolltest? Oder manchmal rutscht man ja auch so da irgendwie erstmal rein und sagt, das mache ich mal eine Zeit lang, ohne das jetzt für immer zu machen und vielleicht auch schon gar nicht, um das Leuten dann auch beizubringen.
Das ist richtig. Also ich glaube, das plant man nicht.
Ja.
Also ich habe Jura studiert, habe das auch sehr ernsthaft betrieben, war kurz vorm Examen und hatte so ein Schlüsselerlebnis. Ich war 6 Wochen an einem Amtsgericht und in diesen 6 Wochen Praxis wurde mir klar, dass ich diesen Beruf nicht ausüben werde. Ja. Weil letztendlich, Rechtsanwälte haben nur Schlamm auf dem Tisch, um es mal deutlich zu sagen. Und dann, ich suchte eine Beschäftigung, mein BAföG war ausgelaufen, ich war pleite, wollte ein bisschen was dazu verdienen, jobben und bin dann reingefallen in den Bereich steuerbegünstigter Immobilienkapitalanlagen, die wilde Zeit der 80er, Bauherrenmodelle, Erwerbermodelle. Und ich hatte das Glück, dass die Wohnungen, die wir damals verkauften, auch gebaut wurden. Das war nicht selbstverständlich. Das war alles sehr wild. Und da kam auch ein bisschen die Liebe zu dem Thema Verkauf. Und nachher bin ich einfach kleben geblieben. Ich habe nie als Jurist irgendetwas gemacht. Und dann hat sich das so entwickelt. Und man plant, glaube ich, auch nicht Trainer zu werden. Das war einfach nachher die Liebe zur Thematik und auch der Spaß an der Sache. Und am Anfang habe ich beides gemacht, Vertrieb und Training. Und dann habe ich gesagt, jetzt eine Sache richtig und mich dann entsprechend positioniert.
Und hast du dich dann weitergebildet im Bereich, also das eine ist ja gut verkaufen können, das andere ist ja auch eine Methodik dahinter zu sehen. Ja. Das ist ja wie bei einer Story. Du kannst eine spannende Story erzählen, wenn du aber weißt, wie die Struktur davon ist, ist es auch was anderes, weil dann kannst du es praktisch instrumentalisieren, immer wieder anwenden.
Also ein hoher Anspruch von mir war, alle führenden Köpfe, die wir früher hatten, die großen Grand Seigneurs persönlich zu kennen und alle Seminare, Bausteine von ihm besucht zu haben. Also das heißt, von einem Jan L. Waage, Erich Norbert Detroit, bis hin zu den exotischeren Themen wie Lothar Seibert als Zeitmanagement-Papst, bis hin zu Heinz Goldmann, damals die Koryphäe des Vertriebs und so weiter. Also bei allen zu sitzen, mitzuschreiben, auch einen persönlichen Kontakt, wenn es geht, aufzubauen, die Literatur selbstverständlich alles zu beherrschen und daraus so seine eigene Handschrift zu machen. Das war so der Anspruch.
Was ja auch gut gelungen ist.
Danke.
Kann man definitiv so sagen, also der Urvater des Vertriebs, wie man so schön. Ich weiß gar nicht mehr, wie die Moderatorin damals hieß, die das gesagt
hat. Das weiß ich jetzt auch nicht mehr.
Aber das fand ich auf alle Fälle eine schöne Begegnung, dann zu sagen, okay, da hast bei dem Klaus Fink hast du eigentlich auch verkaufen gelernt und den siehst du jetzt wieder. Ich glaube, wir hatten uns 2016 dann auch nochmal gesehen. Nee, 18. 18 an der Schweiz bei diesem Küchen.
Richtig, das ging mal schnell. Da haben wir die Staffelübergabe gehabt.
Genau.
An einem schönen Vierwaldstädter See.
Ja, Vierwaldstädter See.
Da hatten wir beide dann einen Vortrag und ich glaube, ich musste weiter nach München, habe ich noch in Erinnerung. Und genau, da haben wir uns beide eingeladen. Das war ein tolles Umfeld, sehr angenehm dort. Ja.
Ich hatte auch gleich danach, ich habe ja, weißt du ja, noch eine Professur, hatte dann am Montag noch eine Marketingveranstaltung in Aalen, an der Hochschule Aalen, also da hatte ich Professur auch. Und habe dann auch gleich noch vorher dieses Best-of-Video rausgesucht von dir.
Okay.
Und haben einige Studierende auch gesagt, Mensch, ja, Klaus Fink, bei meinem Vater an der Firma, die hatten mal irgendwas und den kenne ich und die haben da irgendwelche Bücher von dem und so. Und ja, ich habe am Samstag mit ihm gesprochen. Wie? Sie haben mit Klaus Fink gesprochen.
Das ist ja also... doch Urvater.
Dinosaurier.
Genau.
Aber jetzt finden das ja die Leute irgendwie alle immer faszinierend und toll. Und du kennst wahrscheinlich auch den Film Wolf of Wall Street. Vielleicht kurze Frage dazu. Wie würdest du sagen, ist da Verkaufen dargestellt?
Da ist schon sehr viel drin. Also mit all dem Lametta drumherum. Wir haben ja in Deutschland, was gar nicht so viele Leute wissen, diese Art des Vertriebs mit Penny Stocks auch gehabt. Wir haben ja Warentermin gehabt, Hochburgen in Frankfurt, Düsseldorf und so weiter, bevor der Gesetzgeber dieser Geschichte auch den Riegel vorgeschoben hat. Es wurden damals sehr viel die Zielgruppen, die auch am Finanzamt vorbei dort gearbeitet haben, mit diesen Dingen dort angerufen und die konnten das dann auch anschließend nicht einklagen, die Gewinne. Alles erlebt in dieser Form und das Verkaufsgespräch, was man dort bei Leonardo DiCaprio beobachten kann, da ist auch ein schöner Ablauf von der Verkaufspsychologie drin.
Ja,
also da sind auch schöne Elemente, wenn man das seziert, zerlegt, dann hat das schon einen Tiefgang. Das ist nicht einfach aus der Hüfte geschossen.
Das ist ja auch eigentlich genau das Skript, was auch der Jordan Belfort in seinem Buch, glaube ich, diese Way of the Wolf oder wie es jetzt genau heißt. Ja. Insofern ist der Film ja eigentlich ein Verkaufsseminar von Jordan Belfort.
So ungefähr und... ja, es ist einfach natürlich eine andere Atmosphäre, die ganze Motivation, die dahinter steht. Früher war das eben sehr viel über Status, sehr viel Party immer. Wo wir sind, ist vorne.
Ja,
und wenn wir hinten sind, ist eben hinten vorne. Das gehörte in den 80er, 90er dazu. Ja. Da ist heute doch ein bedeutend größeres Maß an Seriosität und also alles ist etwas geerdeter und konservativer und das ist auch gut so.
Ich glaube, für Jordan Belfort war es gut, weil er hat ja nachher noch so eine Welttour gemacht mit seiner Verkaufsmethode.
Einmal richtig.
Und dann über Hollywood praktisch das Ganze als Push-Marketing zu nehmen, ist natürlich auch eine ganz interessante Geschichte. Du hast es ja selber gesagt, das ist relativ, wie soll man sagen, strukturiert, auch diese ganze Verkaufsführung, auch nicht nur im Wolf of Wall Street, sondern auch in deinen Ansätzen. Jetzt fragen sich ja oft, wenn man jetzt mal wegen Millennials fragt oder jüngere Generation, sagen die oft, verkaufen, da kommen auch gleich diese ganzen Klischees. Da musst du Leuten was überhelfen, da musst du hartnäckig sein, da musst du da irgendwie irgendwas andrehen, was die vielleicht gar nicht brauchen. Da musst du dich irgendwie so ein bisschen prostituieren. Das ist ja erstmal mit sehr vielen negativen Aspekten. Also gar nicht mal nur in Deutschland allgemein, sondern auch bei der jüngeren Generation. Das ist so mein Eindruck, dass sie nicht unbedingt sagen, ich will jetzt unbedingt in den Vertrieb. Das scheint ja irgendwie nicht so zu kriegen zu sein, dass es ein schlechtes Image hat.
Ja.
Unberechtigterweise, aber es ist irgendwie...
Es ist historisch bedingt und ich weiß nicht, vielleicht wird dieser Staffelstab auch weitergegeben. Und je höher fast der Bildungsgrad ist, also ich beobachte, wenn man dort eine Gruppe hat mit Hochschulstudium, die tun sich noch schwerer. Ja. Jemand hat eine Bankausbildung, sagt, also Treppenteil geht gar nicht.
Ja, ja.
Natürlich sagt keiner mit 14, 15 Jahren, ich werde mal Außendienstler. Ja? Oder mit 6 Jahren sagt man, ich werde Lokomotivführer, ich werde Astronaut.
Ja.
Aber keiner sagt, ich gehe mal in den Außendienst für.
Ja,
das ist,
ja.
So. Meistens entscheidet sich das ja in Sekunden.
Ja.
Also man muss schon Spaß dran haben an der Kommunikation, am Austausch. Wir brauchen bestimmte Leute. Sie müssen auch ein bisschen wettbewerbsorientiert sein, glaube ich. Es gibt immer wieder die Diskussion, gibt es den begnadeten Verkäufer?
Mhm.
Es gibt Leute, die waren nie in ihrem Leben ein Vertriebstrainer und machen tolle Umsätze.
Ja.
Ich behaupte, die haben am Objekt geübt.
Ja.
Kann
ja.
man machen. Aber es ist eine Stringenz dahinter.
Ja.
Und es gab früher einen legendären Vertrieb, wird viel nichts mehr sagen, iOS, 60er Jahre, Urkeimzelle der ganzen Finanzdienstleistung. Und die sagten, Verkäufer werden nicht geboren, Verkäufer werden gemacht.
Ja.
Und ich kann mich vorbereiten in puncto Fragetechnik, Bedarfsanalyse, Preisgespräch, Einwandbehandlung, Abschlüsse. Ich kann mich vorbereiten. Nur die meisten Verkäufer haben von diesen Begrifflichkeiten noch nie was gehört.
Die hoffen dann, dass es gerade mal so funktioniert.
Das ist funktioniert. Sie kriegen hin, aber sie wissen nicht, weshalb.
Ja, und wenn sie es nicht hinkriegen, wissen sie auch nicht, weshalb.
Dann waren die anderen schuld.
Zeigt aber ja auch, dass ein guter Verkäufer ist, weil du auch das Wettbewerbselement angesprochen hast, ist nicht unbedingt immer ein Teamplayer.
Das stimmt. Also nach meiner Beobachtung, es gibt auch so Untersuchungen aus Amerika zu, Leute, die zum Beispiel in Individualsportarten gut waren, sind von ihrer Persönlichkeitsstruktur mit 90%iger Wahrscheinlichkeit gut im Vertrieb.
Mhm.
Und es sind oft diejenigen, die am schwersten zu führen sind, so die ganz besonderen, die Kantigen, die sind auch die Umsatzbringer.
Ja.
Und Sport ist eine Charakterschule.
Mhm.
Ein Sportler muss intrinsisch motiviert sein.
Ja.
Er muss mit Niederlagen umgehen. Er muss Disziplin auch lernen. Er will aufs Treppchen und so weiter. Letztendlich alles Dinge, die auch ein Verkäufer nachher ausmachen.
Ja, wo ja auch ein gewisses Mindset.
Absolut.
Absolut. Das wäre jetzt die Frage, weil du musst es ja eigentlich doppelt machen. Also ein Verkäufer muss ja erstmal das Mindset haben, ich bin auf der richtigen Seite.
Ja.
Ich bin jetzt, das hast du ja in einem Video mal so schön gesagt, wer von Ihnen ist gerne mal 2 Stunden am Telefon, ruft Leute kalt an, tolle Sache, was ich da habe. Bitte mal Handzeichen, hast du mir gesagt, sieht sehr übersichtlich aus.
Ja, das kann sein.
Aber das kann ja zum Erfolg führen.
Du
musst ja erstmal vom Mindset so aufgestellt sein, ich mache das jetzt und traue mir das auch zu.
Ja.
Wo kommt dieses Mindset her? Kann man sich das antrainieren? Muss man schon irgendwie Sportler gewesen sein? Oder wenn jetzt einer sagt, ich habe eigentlich keinen Bock, ich würde es aber gerne können, vielleicht ist er dann sowieso schon der Falsche dafür, aber es ist ja wahrscheinlich auch eine Art Übung, in diesen Prozess irgendwie reinzukommen.
Ja, ich glaube, an erster Stelle ist es die Übung, mit Schmerz umgehen zu können.
Ja.
Wie viel Nein kann ich ertragen?
Ja.
Und das Telefon ist deshalb speziell, weil nach meiner Ansicht gibt es keine Tätigkeit im Vertrieb, wo ich mit so viel Ablehnung konfrontiert werde.
Ja.
Also ich beobachte in all den Jahren jetzt, man kann 40 Jahre Außendienst machen. Es gibt Leute, die zeigen, es geht. Kein normaler Mensch macht 4 Jahre reinen Telefonverkauf mit 80, 90 Calls pro Tag.
Ja.
Es gibt Ausnahmeerscheinungen. Im Normalfall hat man ein
Brett.
Das ist sehr ermüdend.
Ja.
Und es ist oft der Einstieg in andere Themen.
Ja.
Weil man ist dauernd im roten Bereich, während der Außendienstler vielleicht 3 Termine am Tag.
Ja.
Der setzt sich ins Auto, fährt zum nächsten Termin, spannt seine CD ein, was weiß ich, rauf und runter, trinkt noch einen Kaffee und sagt, okay, pünktlich da, es geht weiter. Der hat 3-mal in dieser volatilen Abfolge, vielleicht einen Höhepunkt.
Ja.
Aber der Telefonverkäufer von morgens bis abends, und da kommen viele nicht mit zurecht, die Fluktuation ist größer und man muss es vielleicht ein bisschen mögen, man braucht vielleicht auch eine kleine Portion Masochismus.
Ja. Und sich einfach immer wieder einzureden, das ist richtig, was ich hier mache. Das ist dieses Nein, wie sagt man so schön, Nein heißt...
Noch ein Impuls notwendig,
genau, viele Übersetzung
auf jeden Fall.
Genau.
Ja, aber auf jeden Fall dranbleiben ist eine Grundtugend.
Und wie machst du das? Du musst ja auch immer da am Puls der Zeit bleiben. Du musst die Leute, ich kenne das ja selber aus Workshops und Trainings auch, es ist auch nicht immer so, dass man im Training jetzt nur die Leute hat, die richtig Gas geben. Man muss denen ja auch mal positiv in den Arsch treten. Du musst dann den Leuten im Seminar in den Arsch treten, positiv gesehen. Du musst es auch beim Kunden, damit der dich auch bucht. Du musst es dich selber ja auch. Wie ist da dein, wie motiviert sich ein Klaus Fink, um der zu sein, der er ist?
Heute noch.
Ja.
Also ich habe immer noch Spaß an der Sache.
Ja.
Deshalb früher, es ist ja alles relativ. Also ich lasse mal da so einen raus, als es mir im Vertrieb, Entschuldigung, da ein Froschmalz, als es mir im Vertrieb mal schlecht ging, bin ich einfach mal in ein Krankenhaus abgebogen über die chirurgische Abteilung. Und wenn man nach 5 Minuten rauskommt, dann denkt man, was hast du eigentlich für Probleme? Ah, okay. Da sind ja ganz andere Dinge. Mhm. Solange ansonsten die Beine mitspielen, es passt einfach eine Möglichkeit, wo man sich bewähren kann, überdurchschnittliches Geld verdienen kann. Wo sind die Probleme? So, da hat vielleicht jeder so ein bisschen seine Rezeptur. Aber so ein bisschen dieser Münchhausen-Effekt, sich selbst rauszuziehen, spielt mit rein. Weil wir sind immer in so einer schillernden Erfolgswelt im Vertrieb, aber hin und wieder gibt es so oft die Glocke, dass man auch wie ein Blatt Papier unter der Tür durchpasst.
Der Jordan Belfort, der sagt ja sogar, dass er, wenn er richtig erfolgreich ist, dann hat er immer so einen bestimmten Geruch, den er einatmet. Und wenn er, das schreibt er in seinem Way of the Wolf irgendwie, und wenn er dann irgendwie wirklich Motivation braucht, vor einem ganz wichtigen Gespräch, dann versucht er also implizit, dann atmet er das auch an, ist dann vom Mindset her, weil der Geruchssinn ja ein sehr archaischer Sinn ist, ist er dann irgendwie anders motiviert. Fand ich auch ganz schräg, aber du hast jetzt nicht irgendwie so ein
Geruchstabinett. Nee, das habe ich nicht. An das Kapitel kann ich mich gar nicht mehr in dem Buch erinnern, aber so hat jeder vielleicht so seine kleinen Spleens. Auf jeden Fall Selbstbelohnung, glaube ich, ist auch wichtig, wenn man eine Zielsetzung hatte, das erfüllt hat. Ich glaube, also wer nicht dann auch genießen kann, ist nicht zu genießen. Ja. Also wir sind ja alle in diesem Hamsterrad dran, aber wir sagen, okay, das nächste Quartal, der nächste Monat, was auch immer, dann muss man auch mal runterregeln und was auch immer man für ein Spiel auslegt in puncto Selbstbelohnung und dann wieder neu ran.
Ja, Carsten Maschmeyer sagte ja so schön, was ist seine Vision? Die Provision.
Niemals.
Oder bei der Dresdner Bank gab es mal einen Vertriebschef, der hat dann irgendwie, da war so große Lebensversicherungswoche. Da musste man, also nennt ja Versicherung, Lebensversicherung verkaufen, heißt ja Leben schreiben. Ja. Und dann hieß es, ein Spruch der Woche war auf allen Monitoren der Vertriebsleute dann, wer leben will, muss Leben schreiben.
Ja, genau.
War der Betriebsrat nicht so begeistert. Aber Vertrieb ist ja oft auch nicht immer ganz politisch korrekt. Das muss ja auch manchmal so ein bisschen auf die 12 gehen.
Ja, das ist richtig. Und ich sage auch da meine Beobachtung über all die Jahre, ich habe viele Vertriebe kennengelernt. Also alle Vertriebe, die stringent konservativ geführt werden, muss man vorsichtig zu sagen, sind erfolgreicher.
Ja.
Laissez-faire hat in der Kindererziehung nicht funktioniert und ich glaube, es funktioniert auch nicht im Vertrieb.
Ja.
Klare Kennzahlen, klare KPIs, und dann ist es oft so, dass ein Vertriebler vielleicht nach 2 Jahren kommt und sagt, also wenn sie mir nicht so auf die Zehen getreten hätte, wäre ich nie so erfolgreich geworden und ich hätte nie so viel Geld verdient, und nachher kippt das.
Ja.
So, also, weil ganz lange Leine geht nicht. Deswegen kommen viele auch mit Homeoffice nicht zurecht, mit Selbstständigkeit nicht zurecht, weil die einfach in der Komfortzone sind. Und Vertrieb heißt schon oft so hart, sich selbst gegenüber zu sein.
Und das wäre interessant jetzt gerade in der Corona-Zeit, weil du sagst Homeoffice. Wenn ich da an Wolf of Wall Street oder Wall Street, auch den Film mit Gordon Gekko, denke, wo die alle da in ihren riesigen Büros sind, alle nebeneinander und alle wirklich Testosteron geschwängert den Kunden anrufen. Die pushen sich ja selber hoch. Ja. Sowas kann man ja im Homeoffice schwer simulieren.
Also es sind nur wenige, die das durchhalten über längeren Zeitraum. Das ist einfach, die Ablenkung ist zu groß.
Ja.
Und dann sitzen Leute in der Boxershorts und halbwegs, wenn da drüber vielleicht dann so mit Microsoft Teams. Dann haben sie noch ein vernünftiges Hemd an. Aber
dürfen nur nicht aufstehen. Ja. Ich guck mal das Buch vom Regal. Ach nee, doch nicht.
Dann mittags ist klingelt, der Postbote bringt die Automotorsport und er hätte niemals in seinem Büro den Testbericht gelesen. Jetzt blättert der mal 20 Minuten dort in der Automotorsport. Die Zeit ist weg.
Ja.
Und dann ruft um 14 Uhr ein Kumpel an und sagt, du Veit, wir suchen einen vierten Mann fürs Tennis, 16 Uhr. Ja, kriegen wir hin. Ja. So, das würde der gar nicht machen, wenn der in seinem Office wäre.
Ja,
und diese Disziplin zu haben, morgens durchzustarten, seine eigenen Zahlen am Telefon, wie viele Wählversuche, wie viele Calls, wie viele Angebote.
Ja.
Also mal kurz, Lockdown geht.
Ja.
Über Monate oder Jahre, wer das hinkriegt, es gibt solche Leute, kann ich nur sagen, Chapeau.
Ja, Chapeau. Hohe Disziplin.
Ja.
Was ist denn die beste Zeit, wenn jetzt jemand uns zuhört und sagt, ich muss eigentlich auch Kunden akquirieren und ich mache das vielleicht allein oder wie auch immer. Wann sollte man Kunden anrufen?
Also mein Motto ist ganz simpel, der beste Zeitpunkt ist jetzt.
Also,
man hat sehr viel untersucht, zu welchen Zielgruppen, alles schwierig. Natürlich, wenn man Ärzte anruft um 10 Uhr morgens, Praxis ist voll oder so. Es ist ein bisschen zielgruppenspezifisch. Ansonsten, wenn es eine heterogene Zielgruppe ist, ja, dann macht man das einfach. Der erste Anruf, ersten 2 Anrufe, ist meistens auszuloten. Wann kriege ich ihn? Wenn man Privatkunden hat, vorausgesetzt, ich habe die Einwilligung, dass ich ihn anrufen darf, GVSGO, das ganze Theater, dann gehe ich natürlich an frühen Abend ran.
Ja.
Aber ansonsten, ich brauche im Schnitt 3-4 Wählversuche, damit ich in den Call überhaupt reinkomme.
Ja, ja.
So, und das zermürbt schon viele.
Ja. Definitiv. Ich glaube, das ist und viele, denke ich mal, das habe ich auch im Strukturvertrieb damals gesehen, sind ja auch ganz froh, wenn keiner rangeht.
Ja, man wartet
der ist im Urlaub. Ja, genau. Ich glaube, du hast es mal gesagt, wann ist die beste Zeit für Vertrieb? Januar ist schwierig wegen Inventur, Februar ist Karneval, ja. März ist Ostern.
Ostern suchen, dann im Mai die Brückentage und dann kommt Sommerloch.
Dann kommt Jahresendinitiative und dann ist Weihnachten.
Genau.
Also eigentlich ist habe ich auch häufig so gehört, dass es immer gerade nicht passt. Wer hat denn lieber Klaus in der Bevölkerung? Es gibt ja Unternehmer, es gibt Startups, es gibt Politiker.
Ja.
Wer hat den größten Bedarf, besser zu verkaufen? Wir haben ja gesehen, Deutschland hat da sowieso ein Defizit, aber wer in Deutschland besonders?
Wer hat den größten Bedarf? Spannende Frage. Also ich bin ja ein Kind der Finanzdienstleistung. Ja. Die Facette habe ich ja durchdekliniert. Ich würde schon mal bei den Bankern anklopfen.
Ja.
Es ist ein großer Unterschied zwischen einer ausländischen Bank, amerikanischen Bank,
ja,
und jetzt einer Regionalbank, Sparkasse oder Volksbank. Und da etwas mehr Aktivität würde ich mir da wünschen. Das ist zwischenzeitlich ein Verdrängungswettbewerb geworden, haben noch nicht alle erkannt. Ansonsten die klassische Industrie tut sich auch eher schwer, etwas behäbiger.
Ja.
Das Telefon ist immer noch das beste Kommunikationsinstrument.
Ja.
Da bin ich völlig old-fashioned. Ein Tag, an dem ein Vertriebler nicht zum Hörer gefasst hat, sein Smartphone malträtiert hat, wie auch immer, war kein Vertriebstag.
Ja.
Ob das die Reaktivierung von Altkontakten ist, Nachfassen von Angeboten, ob das Kaltakquise, ob es, you name it, er muss sich bewegen, er muss was tun.
Ja.
Das ist alles.
Was ja eigentlich relativ einfach geht, weil so teuer sind die Telefonkosten jetzt
nicht mehr. Das war früher
und
das.
Es ist ja auch kein großer Aufwand erforderlich. Also was er machen muss, er muss sich vorbereiten.
Ja, das
war der Prozess an sich ist dann ja eigentlich jetzt nicht so Rocket Science, dass man sagt, das geht überhaupt nicht. Aber da ist dann wieder die Angst vor dem Nein, vor dem...
Es ist eine ganz bestimmte Psychologie. Manche Leute haben schweißnasse Hände, eben wenn es ans Telefon geht. Vor Ort haben sie die große Klappe, präsentieren, sind brillant, sind charismatisch. Und die besten Leute knicken ein, wenn es darum geht, jetzt ruf den mal an. Und da wird lieber eine Mail geschrieben. Ja, ich habe dem schon eine Mail geschrieben. Also auch dazu habe ich einen Kernsatz. Wer E-Mails sät, wird E-Mails ernten. Dann gehen da 5 Stück hin und her, was ich sofort in dieser Form, der Dialog.
Ja.
Und wenn ich eine Nachricht auf Band hinterlasse, auf Mailbox oder eine Sprachnachricht WhatsApp, wird bevorzugter behandelt als 60, 80, 100 Mails am Tag.
Ja, weil man natürlich auch in der Sprachnachricht der Intonation
ganz andere Power auch drauf hat.
Implizit das. Wie ist das mit Politikern? Und verkaufen. Also wenn ich da sehe, wie die deutsche Strategie so verkauft wird, die meiner Ansicht nach gar nicht vorhanden ist, sehe ich da auch... ich möchte Leute überzeugen von meinetwegen, ich bin Politiker, möchte, dass die mich wählen. Da kann ich das meinetwegen machen wie Barack Obama, yes we can, oder ich kann das so machen wie Donald Trump, muss man jetzt nicht mögen, mit Trump-Feuerwerk und ich baue eine Mauer und der böse Mexikaner. Ich kann es auch relativ langweilig machen wie Frank-Walter Steinmeier und dann auch nicht gewählt werden, wenn ich gegen Merkel dann verliere, wie alle anderen.
Ja.
Wie findest du die Verkaufstechniken von
Politikern? Ja, also das Thema Selbstvermarktung ist natürlich wichtig. Ich sehe eine völlig andere Rhetorik in der Politik im Vergleich zum Vertrieb.
Ja.
Ein Vertriebler braucht auf Augenhöhe konsequent hartnäckige, wertschätzende Kommunikation, präzise auf den Punkt. Ein simples Beispiel, Konjunktiv schwächt die Aussage. Zu viele Leute reden im Konjunktiv, 40-60% aller Abschlussformulierungen am Telefon, wann hätten, wann könnten, alles wachsweich. Und Politiker nehmen das bewusst auf, weil sie niemandem wehtun wollen, weil jede klare, präzise Aussage kostet irgendwo am Rand, rechts oder links, Wählerstimmen. Und man versucht alle, sie seidenweich einzupacken.
Ja.
Und dadurch haben die meisten kein klares Profil. Und es ist besser, glaube ich, auch mal etwas Unangenehmes klar zu sagen. Viele Wähler wären sicher dankbar, einfach mal für ein klares Statement und nicht einfach nur dieses Drumherum-Schwätze.
Ja, das ist, glaube ich, die Leute vertragen auch die Wahrheit.
Ja, ja.
Was sie nicht vertragen, ist dieses Rumschwänzeln.
Ja. Und deswegen, dass der Volksmund sagt, so ein Politiker gequatscht und so weiter, es läuft schon sehr konträr gegenüber einem präzisen, vorbereiteten Verkaufsprozess.
Ist das aber auch ein deutsches Problem, oder? Dass die deutschen Politiker eigentlich langweiliger kommunizieren als die, meinetwegen amerikanischen zum Teil.
Ja, das könnte sein. Also wir haben ja überall verlieren wir Charakterköpfe.
Ja.
Die Charakterköpfe, die wir in der Politik mal hatten. Jetzt kann man über einen Strauß denken, wie man will.
Ja.
Über einen Wehner, über einen Schmidt. Aber was waren das für Leute?
Ja.
Mal weg von der Politik, aber das war straight. Auch im Unternehmertum haben wir die großen Patriarchen. Mir fällt heute nur noch einer ein, Herr Wirth.
Herr Wirth, ja.
Aber auch ein früher ein Gründig, weil das sind die Burschen, die nach dem Krieg durchgestattet sind, die nicht dort Everybody's Darling spielen. So. Und wir haben diese Charakterköpfe nicht mehr im Unternehmertum und wir haben sie auch nicht mehr in der Politik. Alle sind so ein bisschen weichgespült, alle sind nur noch so Excel-Eunuchen unterwegs, alle nur so ein bisschen sehr smart und so weiter. Und da verschenken wir uns was. Und das ist in der Politik genauso wie in der Wirtschaft, glaube ich.
So, in den Banken ja irgendwie auch. Banken hatten wir eben schon gesagt. Ja. Ich fand das witzig bei der Commerzbank. Die hatten ja als erstes Commerzbank Strategie 4.0. Mhm. Die hat nicht funktioniert. Dann kommt Commerzbank, rate mal, 5.0.
Ganz.
Und dann sind Vorstand und Aufsichtsrat zurückgetreten. Ja. Das ist ja nur auch alles andere als irgendwie kantig oder spiky oder irgendwie nachvollziehbar. Was müssten eigentlich die Banken, was müsste so eine Commerzbank oder auch deutsche Banken, Sparkassen, hast du ja auch schon angesprochen, denen wird ja einerseits vorgeworfen, sie hätten den Kunden irgendwelche Sachen übergeholfen, die er nicht braucht. Ja. Gleichzeitig machen sie aber offenbar nicht guten Vertrieb, sonst würden sie ja bessere Erträge haben.
Ja.
Was können die denn jetzt eigentlich noch machen?
Also das Grundproblem ist einfach, sie sind sehr stark im beratenden Prozess, aber nicht im verkäuferischen. Und sie beraten einige tot, sie bilden den Kunden aus.
Ja.
Also natürlich ethisch-moralisch sauber, nicht der 80-jährigen Oma eine Lebensversicherung mit 20 Jahren Laufzeit, ist klar. Aber sich zu bewegen, Kunden mehr in die Filiale zu holen. Geschäfte werden unter Menschen gemacht, ist mein Credo. Und alles, was mit Geld zu tun hat, ist sehr sensibel, ist eine Vertrauensgeschichte. Ja. Und das wird niemals ganz durch Online ersetzt werden. Natürlich gibt es Freaks, die über Robert Advice ihr Wertpapierdepot. Aber ansonsten, ich möchte jemanden gegenüber sitzen haben, der meine Situation kennt, dem ich vertrauen kann, wo alles einfach passt. Und diese Chance verschenken viele Banker. Und wir brauchen einfach mal den Mut, auch in einer Bank mal klar Kante in dieser Form und mal einen Einschnitt zu ziehen. Ich glaube, dass viele Vorstände damit beschäftigt sind, nur damit, dass ihr Vertrag noch verlängert wird.
Ja, das
hat jetzt bei der Commerzbank, das ist die größte Sorge.
Commerzbank nicht so geklappt, aber
ja.
Das ist wahrscheinlich auch so eine Art, keine richtige Risikohaltung, nicht richtig kantig, nicht individuell, aber auch die Öffnungszeiten sind ja in Banken auch nicht so, dass, ich meine, klar, alles kostet alles Personal, aber wer ist denn jetzt um 15.30 Uhr bis 15.30 Uhr verfügbar und danach... Es ist ja eigentlich genau auf die Arbeitszeit der arbeitenden Bevölkerung, also kongruent ausgerichtet, kann man ja sagen.
Also dazu habe ich noch eine kleine Geschichte. Ich war bei einem Zusammenschluss von Immobilienmaklern und eine Bank war Gastgeber und wir haben uns mit 50, 60 Leuten da getroffen und alle Makler waren eingeladen dort. Und da frage ich einen freien Makler, sag mal, hier so in der Bank, wie kommt ihr mit diesem Konkurrenzverhältnis klar? Da sagt er zu mir, schau mal, die Bank, das ist doch gar keine Konkurrenz. Also die machen noch nicht mal Besichtigungstermine am Samstag. Da muss ein Kunde sich für die Immobilie während der Woche frei nehmen. Und für uns Freie draußen ist Samstag, Sonntag, das Wochenende Hauptkampfzeit. Da werden die Termine reingelegt.
Ja, natürlich.
Da fängt es um 8.30 Uhr an und die machen das nur während der normalen Schalterstunden.
Ja.
Von da ist auch keine Konkurrenz.
Können Sie ja Montag frei machen.
Also das ist genau.
Und keiner da.
Friseurtag,
Genau.
Aber der hat es kurz auf prägnant auf den Punkt gebracht. Und da sind die Banken nicht flexibel genug.
Aber warum? Ich meine, das ist ja seit Jahrzehnten eigentlich klar, dass das so nicht funktionieren kann. Aber irgendwie, ein Freund von mir ist Partner bei einer großen Strategieberatung. Der hatte dann auch eine große deutsche Bank, das war nicht die deutsche Bank, eine andere, beraten. Hatte da auch das Konto, konnte dann mit seiner Kreditkarte irgendeine Anschaffung nicht bezahlen für seine Frau am Wochenende. Er war also die ganze Woche unterwegs, auch in Dubai und sonst war am Wochenende endlich mal da, wollte jetzt die Anschaffung bezahlen, ging nicht, ruft das Callcenter der Bank an, müssen Sie sich an die Filiale wenden. Ja, die hat aber Samstag zu, richtig, müssen sich Montag an die Filiale wenden. Vorher konnte der also nichts machen, hat natürlich am Montag auch erstmal dem Vorstand gesagt, was da alles nicht läuft. Aber das ist ja auch schon wieder steinzeitlich.
Der Schmerz ist vielleicht noch nicht hoch genug.
Wahrscheinlich ist er aber noch nicht hoch genug. Was auch nochmal als, wenn wir jetzt so langsam zum Ende kommen, interessant ist, sind ja Callcenter. Callcenter gibt es ja inbound, outbound. Eigentlich, wenn ich im Callcenter anrufe, habe ich ja ein Problem und ich suche Kontakt zum Unternehmen.
Mhm.
Aber oft sind die Unternehmen überhaupt nicht in der Lage, diesen Kundenkontakt da irgendwas draus zu machen, sondern eigentlich verärgern sie den Kunden.
Ja.
Das ist ja auch schon eine Weile bekannt. Was sollte man da machen? Wieso ist das noch nicht vorgedrungen, dass man mit dieser, oder was könnte eine Strategie sein, um aus dem Inbound-Call auch einen Outbound-Call zu machen? Ist ja eigentlich eine Geschichte, gerade auch wenn wir von Telefonakquise sprechen, die ja naheliegend wäre.
Also da wird sehr viel Geschäft auf der Straße liegen lassen, da stimme ich dir zu. Also von der Struktur muss man einfach mal sehen. Callcenter heißt, dass sehr viele Studenten, Teilzeitkräfte auf Mindestlohnbasis, Durchlauferhitzer, hohe Fluktuation, das macht. Man ist oft nicht bereit zu investieren in die Gruppe, dass man aus einer Reklamation ein Cross-Selling, Upselling ableiten kann. Einfach offensiv wird. Das wird bearbeitet, Warteschleife, die Leute sind schon sauer.
Ja.
Man kann froh sein, wenn man in seiner Sorge ernst genommen wird.
Ja.
Das Thema Outbound ist jetzt wieder anders. Also das Raustelefonieren, da gibt es schon ein paar taffe Leute.
Ja.
Also da hat sich sehr viel getan, wo wir hier in Berlin sind. Es gibt ja den Deutschen Callcenter-Verband. Wir haben die Fachmesse Mistrell mit 6.000, 7.000 Fachbesuchern. Ja. Das ist schon eine eigene Branche geworden.
Ja. Ja.
Aber auch ja, sehr speziell, es wird für alles telefoniert, Belästigungsgrenze ist erreicht, aber die meisten machen das nur als Ausweichjob mal kurz nebenbei.
Ja.
Und deshalb sagt keiner, deshalb sagt keiner großartig, also warum soll ich den ausbilden? Das ist wie beim Kellner, wenn wir zu viert am Tisch sitzen und der kann sich nicht merken, wer hatte die Cola, Mineralwasser und eine Apfelsaftschorle oder sowas. Und muss man, wer bekam die Cola? Man ist im Gespräch, dann kann ich mir das hier wenigstens auf dem Blog so schreiben, dass ich es hinstelle. Da weiß ich doch schon, dass ich einen Vollamateur da habe.
Aber in Berlin ist das so normal. In Wien vielleicht nicht, aber Berlin schon.
Ja, aber, und Callcenter ist dasselbe in Grün.
Aber man könnte ja theoretisch, wenn man das besser machen würde, könnte man ja Inbound in Outbound verwandeln im gleichen Gespräch.
Ja, eigentlich. Den Switch zu kriegen, das ist die
Das Kunst ist die große Kunst, weil da hätte man ja eigentlich...
Das sind Reserven.
Da ist Luft nach oben.
Da ist Luft
nach oben. Könnte man sagen. Okay, wenn jetzt jemand sagt, er möchte gerne in den Vertrieb.
Ja.
Wie kann das, meinetwegen um einen Teenager oder so, wie kann diese Person das bei sich feststellen, ob das passt? Hat die immer den Eltern mehr Taschengeld rausgeleiert oder so? So dieses Übliche, du hast doch früher das immer hingekriegt, deiner Oma Geld fürs Eis wegzureden oder so. Oder wie stellt man das eigentlich, wenn man sagt, das liegt mir vielleicht, wie stellt man das fest?
Also grundlegende, vernünftige Ausbildung, irgendetwas Kaufmännisches würde ich jedem mal zu raten.
Ja.
Und dann vielleicht mal so auf seine innere Stimme zu hören, welches Produkt macht mir Freude?
Ja.
Wenn jetzt ein junger Mann automobilaffin ist, in dieser Branche, ist jemand computeraffin und so weiter, um das mal zu testen, mal reinzuschnuppern, das wäre der einzige Versuch. Und dann muss er einfach schauen, dass er sagt, okay, ich gebe mir mal 6 Monate, habe ich Freude an dieser Art der Kommunikation? Also wer nicht ein bisschen extrovertiert ist, wird sich schwer tun.
Ja.
Also da ist man sich einig. Extrem introvertierte Menschen, wir brauchen auch Buchhalter, wir brauchen auch, ohne Wertung, aber er muss Freude daran haben, neue Menschen kennenzulernen und den Austausch in den Dialog.
Ja.
Wenn das da ist, dann kann er den Rest noch ein bisschen dazulernen und dann hat er letztendlich einen der spannendsten Jobs, die es überhaupt gibt, weil man hat mit Menschen zu tun. Und nicht nur mit Maschinen. Und das ist das Tolle. Man erlebt viele unterschiedliche Charaktere. Und die Vertriebler, die vielleicht jetzt hier zuhören, zuschauen, wer mal an Endverbraucher verkauft hat. Es gibt Haushalte, die kann man sich gar nicht vorstellen. Wir waren schon bei Messis, da gab es sie noch nicht bei RTL 2. Also Charaktere und Firmenpatriarchen. Das ist das Tolle.
Ja.
Was für Geschichten man erlebt.
Alles
und
alles.
Aus Kundenbeziehungen entstehen auch Freundschaften. Und
das
sind die schönen Aspekte dabei.
Das ist ja auch immer der direkte Kontakt, der da wichtig ist. Und jetzt sagt man ja Digitalisierung und Robo-Advisor haben wir eben gesagt und Internet und sonst was. Welche Zukunft hat denn der Vertrieb? Der Vertrieb von Mensch zu Mensch sozusagen. Würdest du sagen, dass es jetzt in Zukunft machen das alles Maschinen oder?
Nein. Niemals. Wird es nicht geben. Es wird die Digitalisierung greift um sich. Durch Corona jetzt natürlich ein Turbobeschleuniger. In vielen Dingen bin ich für eine Hybridlösung. Das heißt, ein Kennenlernen zwischenmenschlich und ein Nachschärfen dranbleiben vielleicht in dieser Form online. Aber der Job des Vertrieblers wird nicht zu ersetzen sein. Auch die nächste Generation, die technisch noch affiner ist, wir werden auch eine Müdigkeit mal da drin erkennen. Die beobachte ich jetzt schon seit Corona, weil alle viereckige Augen haben.
Ja.
Und ich möchte einen Menschen haben, mit ihm zusammensitzen, so wie wir jetzt hier Mineralwasser vor uns stehen haben, danach noch einen Kaffee schlürfen oder was weiß ich, wenn man sich austauscht.
Genau, Konja oder besten in der Reihenfolge.
Ja, genau, das war
doch mal. Und dann ist alles gut. Das sind auch schöne Worte. Noch ein letztes Statement von dir oder?
Ja, also diejenigen, die Vertrieb hier machen, da kann ich nur sagen, es ist der schönste Beruf der Welt. Ich wiederhole mich eben schon darauf hingewiesen, haut's rein. Es gibt gigantische Möglichkeiten. Man muss sich im Augenblick sicher anpassen. Wir haben besondere Zeiten, also mit Covid-19 und so weiter. Da muss man jetzt auch schnell reagieren. Ansonsten, die beste Investition ist immer noch in sich selbst. Benjamin Franklin hat mal gesagt, wenn ich meine Brieftasche in den Kopf stecke, kann sie mir keiner mehr wegnehmen. Und deshalb regelmäßig sich drum zu kümmern. Es war noch nie so leicht, an Wissen ranzukommen, übers Internet etc. Die Bereitschaft zu haben, dort Zeit zu investieren. Es geht nicht um pekuniären Aspekt. Das kann ich nur jedem in dieser Form dort nahelegen.
Das ist ein super Schlusswort, also gutes Abschlussgespräch im Vertrieb auch. Also sonst bitte hier gerne nochmal reingucken. Klaus Fink, Top-Selling. Wir verlinken auch auf die Bücher und ein paar schöne Best-of-Videos von dir bei YouTube. Und es lohnt sich, ich habe es selber auch mal gemacht. Man ist eher Einzelkämpfer, man ist nicht unbedingt immer der Teamplayer, aber man hat einen Job, der wirklich, den man selbst steuern kann. Man hat, wenn man den Kunden überzeugt, tolle Erfolgserlebnisse. Und man lernt, glaube ich, extrem viel auch fürs Leben, weil Leben ist ja zum Teil auch einfach
Verkauf.
Wie sagte Jesus Christus, lass uns Menschenfischer sein.
Lass uns Menschenfischer. Ja, sehr schön. Auch noch Bibelfest.
Hier. Oder Bibelfest, genau. Geht so. Das war Klaus Fink. Schön, dass du dabei warst.
Sehr gerne.
Und wir werden uns sicherlich demnächst nochmal wiedersehen. Vielleicht gibt es da noch ein Revival
von Trieb
2.0.
Okay, 2.0, genau.
Nicht 4.0. Das ist gefährlich. Alles klar. Danke fürs Zuhören.
Danke.
Bis bald. Tschüss.
Gute Zeit.
Das war Klaus Fink im Total is to Sell Storytelling Podcast. Bitte hinterlasst mir euer Feedback zu diesem Interview, hinterlasst mir eine Bewertung, am besten 5 Sterne, und bleibt dabei, wenn es wieder heißt beim nächsten Mal: Total is to Sell.